Ja, heute Morgen haben wir eine weitere Studie. Das heißt, wir machen ein bisschen länger heute Morgen, dafür heute Abend kürzer. Also, wir waren stehen geblieben bei dem heiligen Gott, der heilige Israels, auch genannt in Jesaja. Der heilige Israels. Wir haben uns den Kontrast angeguckt zwischen Gott und dem Volk Gottes. Gott, der wirklich anders ist, was leider immer wieder auch sehr krass so zutage getreten ist im Alten Testament. Aber wir haben auch gesehen, dass Gott das eigentlich nicht will, dass so ein Unterschied in dem Sinne existiert, sondern Gott wünscht sich eigentlich auch ein heiliges Volk. Das haben wir in 3. Mose, Kapitel 19 gesehen, wo dieser Schlüsselvers im Grunde steht, für uns, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das ist so diese Aufforderung ans Volk Israel, wo Gott sagt, ey, Leute, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich denke, was wir gerade gesungen haben, ne, dieses Lied, Holy, Holy is the Lord Almighty. Und dann haben wir davon gesungen, dass wir, I will adore you, ich werde dich begehren. Und ich denke gerade diese Heiligkeit, diese Andersartigkeit Gottes, dass Gott einfach wirklich ja, anders ist als jeden Menschen, den du hier findest, macht ihn so begehrenswert. Zumindest für mich ist es so. Ich liebe das so an ihm, dass er anders ist. Ich liebe euch auch. Ich liebe meine Frau und meine Freunde und euch. Aber zu Gott verbindet mich eine andere Liebe. Und was ich an Gott begehre, ist wirklich, ja, dieses hohe, herrliche, komplexe, andere, treue, dieses allumfassende, dieses, was ihn so wirklich komplett anders macht. Letztendlich kann man das nennen seine Heiligkeit. Und es ist so ein Begehren, was wir haben. Ich denke, was uns begeistern kann. Und andererseits ist es diese Heiligkeit, die uns auch immer wieder an ihm scheitern lässt. Das ist verrückt. Es ist so doppelt. Einerseits ist es was unglaublich Begehrenswertes, dieses Andere. Und das zieht uns ja auch manchmal an Menschen an. Wenn wir jemanden treffen, der so anders ist. Aber der vielleicht all das hat, was wir nicht haben. Und vielleicht das kann, was wir gerne könnten. Oder, ich weiß es nicht, wenn wir Menschen treffen und wir verlieben uns, dann hat das auch viel damit zu tun manchmal, dass dieser Mensch viel von dem ist, was wir so lieben, aber selbst vielleicht nicht haben, denke ich mir manchmal. Und vielleicht ist es so auch bei Gott. Und das bringt uns aber auch zum Verzweifeln. Das ist verrückt. Es bringt uns dazu, Gott zu begehren, aber es ist auch wie ein Fels, der, sag ich mal, an einer Stelle steht im Wasser, wo andauernd Schiffe gegenschwimmen und zerbrechen. Stellt euch das vor, ihr erleidet auch Schiffbruch oder jeder von uns erleidet auch immer wieder Schiffbruch an dieser Heiligkeit. Es ist nicht nur diese Anziehungskraft, es ist auch, dass wir dagegen getrieben werden und wir zerbrechen und gehen unter. Eigentlich könnten wir sagen, ja, wir sind verdammt. Wir sind ja zum Scheitern verurteilt durch diese Heiligkeit. Denn sie ist für uns sowas Krasses, sowas dermaßen Unerreichbares. Es ist so hart für uns, weil wir so anders sind, dass wir mit unserer sündhaften Natur dagegen prallen und eigentlich zerschellen und zerschmettern in tausend Teile. Und eigentlich, ja, schnurstracks in die Hölle fahren würden. An dieser Heiligkeit zerbrechen wir auch. Sie ist nicht nur liebenswert, sie ist auch gefährlich für uns. Das macht Gott auch gefährlich für uns, wenn man so will. Weil er so anders ist. Und wir so anders sind als er. Und trotzdem wünscht er sich sehnlichst, dass wir auch heilig sind. Ein heiliges Volk. Ein Volk, was ebenfalls sagt, okay, wir sind anders. Wir sind ebenfalls anders. Wir sind anders, nicht nur irgendwie anders. Man kann ja irgendwie anders sein. Es gibt, glaube ich, so ein Kinderbuch, das heißt irgendwie anders. Mensch, sogar unser Bundespräsident hat das in seiner Rede erwähnt. Wahnsinn. Es geht nicht nur darum, irgendwie anders zu sein. Keine Ahnung, indem man sich irgendwie so gothic-mäßig anzieht oder indem man sich irgendwie so... Nein, man kann sich ja in die verschiedensten Richtungen anders machen. Es geht darum, anders zu sein, so wie er anders ist. Auf seine Art anders zu sein. Anders nach Gottes Art. Ungewöhnlich auf seine Art ungewöhnlich sein. Nicht auf unsere Art. Also was uns anders machen soll, ist nicht unsere Kleidung oder so. Wir werden das noch sehen. Diese Gefahr, die von Gottes Heiligkeit ausgeht, diese Unerreichbarkeit, diese felsartige Härte, die für uns zu hart ist eigentlich, weil wir zu weich sind. Das lesen wir in Josua 24, das müsst ihr nicht aufschlagen, aber es ist eine Stelle, die mich so weggeflasht hat. Ich dachte, was ist denn da los? Das ist so krass. Das beschreibt so ein bisschen die Ehrfurcht, mit der wir Gott begegnen sollten, in seiner Heiligkeit. Josua 24, Vers 19, da steht, und Josua ist hier einfach todesehrlich. Er ist einfach absolut ehrlich. So ehrlich, wie wir manchmal nicht sind als Christen. Und wir sollten aber so ehrlich sein. Denn Josua sagt hier dem Volk ganz klar, was Sache ist. Und manchmal tun wir als Christen so, wisst ihr? Wir haben alles, ja, es geht alles, es ist alles normal, es ist nichts normal, wenn wir mit Jesus gehen. Josua 24, Vers 19. Josua sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Stellt euch das vor. Ich stelle mich hier vor euch und sage, ey, Teenies, hallo. Ihr könnt Gott nicht dienen. Es geht nicht. Vergesst es. Vergesst es einfach gleich. Lasst es, versucht es erst gar nicht. Lasst es einfach sein. Und ihr sagt, warum? Josua sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott. Es geht nicht. Ich weiß, ihr wollt das. Ich weiß, ihr begehrt ihn. Ich weiß, ihr wollt ihm nachfolgen. Aber glaubt mir, es wird nicht klappen. Es wird nicht funktionieren. Ihr könnt niemals seinen Maßstäben gerecht werden. Euer Leben wird nie so aussehen, wie es aussehen sollte. Glaubt ihr ernsthaft, ihr könnt das schaffen? Glaubt ihr ernsthaft, ihr kommt auch nur irgendwie ran an ihn? An seine Heiligkeit. Ihr könnt nur einen Schritt in diese Heiligkeit gehen. Josua ist so ehrlich. Ich liebe das. Er sagt, ey, guckt euch doch an. Guckt euch doch mal an. Guckt doch mal euer Leben an. Und dann guckt euch ihn an. Dann überlegt mal, wer er ist. Glaubt ihr, das passt irgendwie zusammen? Das ist, als ob ein Mensch sich irgendwie zusammentun will mit einem Stück Scheiße. Das Stück Scheiße würde auch sagen, ja, ich kann niemals mit diesem Menschen zusammen sein. Das klappt nicht. Er ist einfach zu anders. Ich stinke einfach zu doll. Das wird nie funktionieren zwischen uns beiden. Ja? Okay, ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen. Ne? Du sagst so, oh, keine Ahnung, so in so einem Liebesfilm, ne, hört man das ja so. Ey! Junge, die Frau spielt in einer ganz anderen Liga als du. Ja, was gemeint ist, diese Frau, ja, ist sowas von hübsch, sowas von toll, in jeder Hinsicht, ja. Sowas von einfach nur erhaben. Und da ist so ein kleiner Dreckskerl, weißt du, so ein kleiner, fetter, schmieriger Typ, so wie ich. Ja, und der Kumpel sagt so, ey Junge, das ist eine ganz andere Liga. Weißt du, mit wem diese Frau sonst irgendwie, wer mit dieser Frau flirtet, Junge? Irgendwelche so sexy Millionäre und so. Und Junge, weißt du, du bist so Müllmann oder so, ja? Du hast Übergewicht, du stinkst und du hast keine Ahnung von Körperpflege. Glaubst du ernsthaft, du könntest irgendwie mit dieser Frau jemals zusammen sein? Glaubst du ernsthaft, sie würde deine Gegenwart schätzen oder du könntest ihr irgendwie ihren Ansprüchen genügen in irgendeiner Form? Man vergisst es. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er spielt nicht in eurer Liga, Leute. Er ist ganz weit oben und da kommt ihr nie hin. Ein eiferner Gott, der eure Übertretung und Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr dem Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte. Das Volk aber sprach zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Es ist absolut, es ist ein Himmelsfahrtskommando. Es ist absolut krank. Aber es ist auch irgendwie geil. Ich weiß nicht. Dieser Typ, dieser Müllmann sagt,
Mann, scheiße, ich weiß,
aber ich will diese Frau. Mann,
ich will mit dieser Frau zusammen sein. Ja, ich will das. Ich weiß, du sagst, ich weiß, es geht eigentlich nicht. Eigentlich geht es nicht. Eigentlich ist es unmöglich, aber ich will es. Ich will es wenigstens versuchen.
Und das liebe ich. Das Volk lässt sich nicht abschrecken. Ich hätte total so schon aufgegeben. Ey, wenn mir so jemand kommt, ne, so ein Typ, Josua, ne, und mir schon so einen Text gibt, ey, dann wäre ich gleich so deprimiert. Ich hätte gesagt, okay. Ja, okay, du hast recht, Mann. Ich kann sie nicht anbaggern. Das wird niemals. Niemals. Ja, du hast recht. Ich finde es so geil, das Volk sagt, nein. Wir wollen das. Weil diese Frau, sowas von Sahne. Ich will mit niemand anderem zusammen sein, nur mit ihr. Weißt du? Jedes andere würde mir nicht genügen, weil ich habe diese Frau kennengelernt. Verstehst du? Und jede andere Frau wäre nicht mehr gut genug. Wäre nicht mehr, könnte nie daran reichen. Ich habe einmal, wisst ihr, wenn man einmal sowas erlebt hat oder so, ne, dann geht man sich nicht mit weniger zufrieden. Und wenn man einmal Gott kennengelernt hat in seiner Herrlichkeit, dann geht man sich nicht mehr mit weniger zufrieden. Dann sagt man, ja, selbst wenn es vielleicht unmöglich ist, ich will es trotzdem, weil ich nichts anderes will, deswegen. Weil ich nichts anderes will. Weil ich kein anderes Leben will, als das Leben mit Jesus. Wenn ihr es einmal wirklich geschmeckt habt. Und die gehen, haben es nie wirklich geschmeckt. Darauf würde ich einlassen. Ist so. Die Leute, die ihren Glauben fallen lassen, die haben niemals wirklich Glauben geschmeckt, wie er sein kann. Und deswegen gehen sie. Aber wenn sie es geschmeckt hätten, würden sie nie wieder gehen. Und so versucht dieses Volk das Unmögliche. Und sie scheitern grandios. Wie soll man sagen? Es ist ein unglaubliches Zerbersten an der Heiligkeit Gottes. Wenn ihr das Alte Testament lest, das ist ein einziger Schiffsbruch. Ein einziges, ja, Abkacken. Und ja, es hätte besser laufen können. Und ja, das Volk hat das wirklich versagt. Und viele wollten es auch gar nicht mehr irgendwann. Viele wussten gar nichts mehr von Gott und seiner Heiligkeit. Irgendwann wurde es nicht mal mehr erzählt. Irgendwann wurde nicht mal mehr die alte Schrift vorgelesen. Irgendwann war sogar das ganze, die ganzen Bücher Mose waren sogar verbuddelt irgendwo im Tempel hinter irgendwelchem Müll. Und dann, glaube ich, Hiskia hat den Tempel reinigen lassen und dabei hat er zufällig diese Schriften entdeckt und Hiskia ist zusammengebrochen. Hat gesagt, oh Scheiße. Wir haben ja gar keine Ahnung mehr von diesem Gott. Und so ist die Geschichte Israels eine Geschichte des grandiosen Scheiterns. Und so ist auch dein Glaubensleben wahrscheinlich in gewisser Weise immer wieder die Geschichte des grandiosen Scheiterns. Weil du etwas Unmögliches willst. Aber du willst es und deswegen versuchst du es. Und die Sache mit der Heiligkeit ist so eine Medaille. Meine Oma hat immer gesagt, jede Medaille hat ihre zwei Seiten. Und damit hatte meine Oma recht. Und wir tendieren dazu, auch als Christen, eindimensional zu denken. Wir denken weder zwei- noch dreidimensional. Manchmal sind wir auch einfach zu dumm. Wir sehen manchmal immer nur so eine Seite der ganzen Geschichte. Vergessen aber, alles, was eine Vorderseite hat, hat auch eine Rückseite. Ja, wenn man zeichnet, dann bringt einem irgendwann der Kunstlehrer bei, Junge, du malst doch da Gegenstände, oder? Du sagst, ja. Dann musst du sie auch gegenständlich malen. Ne? Keine Ahnung, wenn man so ein Haus malt oder so, ne? Dann malt man als Kind immer so, als ob das Haus aus so einem Blatt Papier gefaltet wäre. Man gibt den Wänden keine, wisst ihr, was ich meine? Man gibt den Wänden keine
Räumlichkeit,
ja genau. Man vergisst, dass jede Wand auch eine gewisse Dicke hat. Ne? Und so weiter. Und so lernt man beim Zeichnen immer mehr wirklich die Tiefe zu erfassen, die Gegenständlichkeit, die verschiedenen Seiten zu sehen. Als Kind sieht man das nicht, oder? Als Kind malt so ein Bild, da ist so ein Mensch komplett eindimensional, gar nichts. Dann lernst du, während du zeichnen, du lernst, dass es Schatten gibt. am menschlichen Körper, wenn du ihn malst. Es gibt Licht, es gibt Schatten, es gibt die Vorderseite, es gibt die Rückseite. Und du lernst das Ganze kennen. Und so ist es auch im Glauben. Wir sehen als Kinder im Glauben oft immer nur so die eine Seite, vergessen das Ganze von allen Seiten zu betrachten. Und dahin müssen wir eigentlich kommen. Und die Sache mit der Heiligkeit hat auch zwei Seiten. Und wir sehen manchmal nur eine Seite. Und es gibt auch verschiedene theologische Richtungen, die jeweils eine Seite nur, sage ich mal, favorisieren oder hochhalten. Die andere Seite wird unter den Tisch fallen gelassen. Und es liegt daran, dass wir im Grunde zwei Sachen haben, was Heiligkeit angeht, für uns Christen. Einmal sagt Gott ganz klar und Jesus, ihr seid heilig. Ihr seid heilig. Du bist heilig. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du wiedergeboren bist, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du auch heilig. Du bist ein Heiliger. Du sagst, Stefan, ich fühle mich nicht wie ein Heiliger. Dann sage ich, ist völlig egal. Du bist aber einer. Weil Gott das so will. Weil du jetzt zu Gott gehörst. Und das haben wir ja gestern gesehen. Alles, was zu Gott gehört, ist heilig. Gehört ihm, ist abgesondert. Ist anders, ist ungewöhnlich. Epheser 5, 27. Könnt ihr mal aufschlagen mit mir zusammen? Da steht der Grund. Warum bist du ein Heiliger? Warum bist du heilig? Warum bin ich heilig? Epheser 5. Wir lesen mal Vers 25. 5, 25. Eigentlich geht es hier um Mann und Frau, aber es geht auch um Christus und die Gemeinde. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus hat uns am Kreuz geheiligt. Jesus hat uns durch das, was er am Kreuz getan hat, gereinigt. Seine Gemeinde, sie ist heilig. Sie ist ohne Flecken, sie ist ohne Runzeln. Sie ist rein. Und es gibt nichts mehr zu tun eigentlich. Denn Jesus hat uns komplett rein gemacht. Das ist die eine Seite der Medaille. Und sie ist wunderschön. Und wir könnten verharren und nur darin bleiben. Nur die eine Seite angucken. Aber wir werden manchmal verwirrt, wenn wir die andere Seite sehen. Und wir denken, hä? Wie passt das denn zusammen? Wir gehen mal in 1. Thessalonicher. Also wir halten fest, wir sind heilig. Das ist die eine Seite der Medaille. Seite 1. Wir sind heilig. 1. Thessalonicher 4. Einer der Verse, die uns verwirren können, wenn wir die erste Seite der Medaille verstanden haben. Und hier steht, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaften der Begierde, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Also, das ist diese andere Seite der Medaille. Das ist jetzt, wir haben die Medaille jetzt einmal gedreht. Und wir haben Schwierigkeiten, das zusammenzukriegen. Wir denken, Moment mal, ich habe gerade in Epheser gelesen, ich bin heilig durch Jesus Christus. Jetzt lese ich ein bisschen weiter in Thessalonikerbrief. Da steht, ich soll mich heiligen. Gott will, dass ich heilig werde. Wieso? Ich bin doch schon heilig. Gottes Wille ist meine Heiligung. Wieso? Er hat es doch... Hä? Hat er das schon gemacht? Seite 1 und Seite 2. Und Mir hilft das, wenn ich mir das wirklich wie so eine Münze vorstelle. Mir hilft es zu begreifen. Diese eine Seite ist, ihr seid geheiligt. Die zweite Seite ist aber, Gottes Wille ist eure Heiligung. Dass ihr darin wachst, dass ihr darin zunehmt. Und ich muss zugeben, selbst für mich ist das schwer vorzustellen. So dieses eine, ich bin es, das andere, ich soll es werden. Passt für mich irgendwie schwer zusammen. Aber ich versuche euch jetzt, mir hat ein Bild geholfen, okay? Und es hilft auch an anderen Stellen in der Bibel. Aber dieses Bild. Denkt zum Beispiel mal an einen König, okay? Im Mittelalter wurden öfter Könige berufen, und zwar schon als Kinder. Keine Ahnung. Im Alter sogar teilweise, manche Könige sind in Deutschland und auch in anderen Ländern, auch im Alten Testament lesen wir das. Manche Könige waren erst 12, 13 Jahre. Da ist so ein kleiner Pöks, so ein kleiner Junge, wurde zum König gesalbt. Das müsst ihr euch mal reinfahren. Ja, da kamen so ein paar heilige Priester, so ein paar heilige Bischöfe und du bist jetzt der heilige König vom Heiligen Deutschen Reich, bla bla bla. Und dann, einfach nur deswegen, weil sie ihn gekürt hatten, nur deswegen, weil sie es wollten, weil sie ihn dazu gemacht haben, war er tatsächlich der König. Obwohl er erst 12 war oder 13, obwohl er null Erfahrung hatte, nichts. Aus dem Nichts heraus im Grunde. Vorher hatte er nur mit Playmobil gespielt. Am nächsten Tag war er auf einmal der König eines Landes. Das ist die Heiligung, die nicht von dir ausgeht, nicht von mir ausgeht, die nichts damit zu tun hat, was wir vorher gemacht haben, sondern einfach, weil Gott es will, sagt er, du bist heilig. Weil ich heilig bin und ich will, dass du zu mir gehörst. Und weil du auch zu mir gehören willst, du bist heilig, weil ich das sage. Das reicht, glaub mir. Ich habe die Autorität, dich heilig zu sprechen. Ich kann dich zum König machen. Ich kann dich zum Königskind machen. Scheißegal, was vorher war. Einfach, weil ich die Macht dazu habe. Du bist es. Okay? Dieses 12-jährige Kind ist König. Und er ist es, tatsächlich. Er ist König. Das ist sein Amt. Okay? Das ist sein Stand. Der Stand eines Königs. Und dein Stand ist der Stand eines Heiligen. Dazu hat Gott dich gekürt. Egal wie du drauf bist, du bist es jetzt einfach. Er hat dich sozusagen, ja, dazu gesalbt. Auch wenn du 12 bist, selbst wenn du erst 10 bist, das ist dein Stand. Aber, und das wisst ihr alle, die Frage ist, wie hat jetzt dieser 12-jährige Bengel, wie hat er dieses Stand, dieses Amt, wie hat er diese Bürde, wie hat er diese Berufung zum König ausgefüllt? Das ist nicht nur bei Kindern so. Jeder erwachsene Mann, der zum König berufen wurde, wie hat er dieses Amt ausgefüllt? Und es gab solche und solche Könige, auch im Alten Testament. Es gab Könige, die haben dieses Amt dermaßen schlecht ausgeführt, es war einfach nur furchtbar. Es war nur grausam, sie haben alles falsch gemacht. Manche Könige haben ihr Land ruiniert, alles kaputt gemacht. Und trotzdem waren sie die Könige von diesem Land. Trotzdem hatten sie die Berufung zum König. Unabhängig davon, wie sie sich verhalten haben. Sie waren der König. Es gab Könige, die vieles richtig gemacht haben. Die ihr Land nach vorne gebracht haben. Ihr Land blühte auf. Sie haben in Gerechtigkeit regiert. In Güte, in Sanftmut. Sie waren die wahren Könige. Sie hatten nicht nur die Berufung und den Stand. Nein, sie lebten das Königtum. In einer Form und in einer Art, dass jeder gesagt hat, das ist ein wahrer König. Stellt euch Ritter vor. Ritter wurden geschlagen. Und es war so, es gab dieses Versprechen der Ritterlichkeit. Wenn du zu Ritter geschlagen wurdest, dann musstest du heilig geloben, dass du die Schwachen verteidigst, dein Leben hingibst für die Schwachen. dass du Witwen und Waisen beschützt und so weiter. Das war ein Bündel von Versprechen, die dir auferlegt wurden und du hast es gelobt und dann wurdest du in den Stand des Ritters erhoben. Aber glaubt ihr, dass das alle Ritter gemacht haben? Es gab Ritter, die haben Familien abgeschlachtet und alles. Die haben geraubt und alles. Vergewaltigt, alles. Leute missbraucht. Menschen unterdrückt. Witwen und Waisen ausgebeutet. Trotzdem waren sie Ritter. Sie waren schlechte Ritter. Furchtbare Ritter. Ritter, die es nicht wert waren, Ritter zu heißen, aber sie waren Ritter. Und es gab wiederum Ritter, die es ernst genommen haben. Die gesagt haben, ich will es ausfüllen, dieses Rittertum. Ich möchte, dass es wirklich Gestalt in mir gewinnt. Das, was ich bin, der Stand, auf dem ich stehe, den möchte ich auch leben. Den möchte ich auch, ja, dem möchte ich folgen, diesem Ruf. Und so gut es geht, in aller Schwachheit, möchte ich das ausfüllen, was mein Amt an Verantwortung mit sich bringt. Und vielleicht hilft es euch, wenn ihr das auf Heiligkeit bezieht, darauf, dass in den Briefen steht, im Epheserbrief am Anfang, schreibt Paulus, Kapitel 1, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen. Das waren noch keine Heiligen in Ephesus, doch, sie waren es, weil sie an Jesus glaubten. Waren sie zu dem Stand der Heiligen berufen worden, so wie zum Stand der Ritter oder zur Königin. Sie waren gekürt. Und das war Paulus so klar. Ihr gehört jetzt zu Gott, ihr seid Heilige. Aber füllt ihr das auch wirklich aus? Wisst ihr, was diese Berufung mit sich bringt? Lebt ihr das? Oder seid ihr wirklich wahrhaft beschissene Heilige? Wandelt ihr darin, dem, was euch Gott geben möchte, was Gott sich wünscht, ein heiliges Volk? Wie füllt ihr das aus, zu dem ihr berufen worden seid? Diesen Stand, in dem Gott euch erhoben hat. Und Gott hat uns zu etwas Besonderem gemacht. Wir sind begnadigt durch sein Blut. Wir sind reingewaschen. Leute, was das bedeutet. Wir sind wenige von 4 Millionen Deutschen. Wir sind wenige. Und wir glauben daran, dass das so ist. Wir sind Auserwählte im Sinne, nicht, dass wir besser sind als andere. Nicht, dass wir irgendwie so durch die Gegend laufen dürften. Niemals. Aber wisst ihr, was für eine Gnade das ist. Und wir können das wahrnehmen und leben und darin wandeln, in dieser Heiligkeit. Stellt euch einen Vater vor. Vater wird man ganz leicht, oder? Es werden ständig irgendwelche Leute sogar in eurem Alter zu Vätern und Müttern. Ja, dazu gehört nicht viel. Und zack, bist du Vater. Ob du es willst oder nicht, du befindest dich auf einmal in dieser Rolle. Vater. Dein Kind nennt dich Papa. Und du bist vielleicht erst 14 oder 15. Ja nun, es ist so. Du bist vielleicht noch scheiß jung. Dein kleines Baby nennt dich wirklich schon Papa. Und du bist selber eigentlich noch ein Kind. Aber jetzt ist die Frage, und das wird auch die Frage für euch sein, wenn ihr Eltern werdet. Füllt ihr diese Rolle aus des Vaters? Ihr seid Vater, ob ihr wollt oder nicht, vergesst, ihr seid es. Denn ihr habt ein Kind gezeugt. Ihr seid Papa oder Mama. Da kommt ihr nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist euer Stand. Wie füllt ihr ihn aus? Das ist die Frage an euch. Wie füllt ihr eure Vaterrolle aus, eure Mutterrolle? Und das kann mir jeder von euch bestätigen. Ihr könnt es beschissen machen oder gut. Oder mittel. Aber ihr liebt doch auch, oder keine Ahnung, ich liebe diese Momente, wo meine Mutter diese Rolle gut ausgefüllt hat. Und sie wirklich eine wahrhaftig coole Mutter für mich war. So, ich liebe diese Momente. Die haben mir gut getan. Und so gibt es auch diese Momente in eurem Leben, wo ihr die Rolle des Heiligen, wo ihr das wirklich ausfüllt, eure Berufung. Und ihr werdet zum Segen werden für andere, wenn ihr es tut. So wie eure Mutter, wenn sie eine wirkliche Mutter für euch war, euch gesegnet hat. So werdet ihr als Heilige, wenn ihr wirklich darin wandelt, andere segnen können. Nehmt diese Berufung ernst, nehmt sie an. Lebt nicht im Dreck dieser Welt. Einfach nur mit dem Titel eines Heiligen. Das machen viele Christen. Sind absolut im Dreck, aber sind Heilige. Und daran lässt sich nicht rütteln. Wenn sie wirklich an Jesus glauben und ihn angenommen haben, hat Gott gesagt, du bist mein heiliges Kind. Aber wir können als Heilige mit Dreck spielen und uns die ganze Zeit damit zusuhlen. Es wird uns zwar Schmerzen bereiten und wir werden merken, es ist nicht gut, aber wir könnten es tun. Aber es ist besser, wenn wir es ausfüllen. Es ist besser für alle und wir werden zum fetten Segen, wenn wir das tun. Das sind die zwei Seiten der Medaille. Geheiligt sein und heilig werden. Eure Heiligung, das ist Gottes Wille, dass wir darin wachsen, dass wir diese Rolle immer besser ausfüllen. Dass ich immer mehr diesen Stand, den ich schon in Gott habe, den du schon hast, mach dir keine Sorgen darum. Gott hat dich zum Heiligen berufen, er hat dich gereinigt. Du bist gereinigt. Aber was Gott sich wünscht, ist, dass du es wahrhaft gut lernst auszufüllen. Und er gibt dir Zeit darin. Klar, das geht nicht immer von heute auf morgen. Aber er will schon, dass du in die richtige Richtung gehst, verstehst du? Er sagt nicht, jetzt renn, jetzt renn, jetzt renn. Aber er sagt, komm hier in diese Richtung. Du kannst ruhig langsam gehen, aber hier ist die Richtung, in die du gehen sollst. Okay? Das ist die falsche Richtung. Bitte nicht da lang. Komm in meine Richtung, in deinem Tempo. Mal schneller, mal langsamer, aber bitte in diese Richtung. Richtung Heiligung. Richtung Gott. Gut, das war die Einleitung. Wie spät?
11 Uhr.
Wie lange sitzt ihr jetzt hier schon?
Eine Stunde.
Bockt. Okay. Gehen wir ganz kurz noch in Matthäus 5. Natürlich ganz kurz 19 Punkte mit euch besprechen. Nein, keine Sorge. Matthäus 5. Kadosh Kalcha. Was ist also nun die Kultur dieser Heiligen? Nehmen wir mal an, es gibt ein Volk von Heiligen. Und nennen wir das Volk mal Gottesvolk, egal aus welchen Gemeinden. Die Gläubigen an Jesus Christus, die ihm nachfolgen, seine Nachfolger, ein heiliges Volk, durch ihn geheiligt, haben wir in Epheser gelesen. Gibt es wirklich so eine Kultur in diesem Volk? Gibt es da irgendeine Kultur, die dieses Volk ausmacht? Es ist nicht unbedingt so, dass es christliche Kleidung gibt, oder? Guckt euch mal Vanya an. Was würdet ihr sagen? Ist er christlich oder unchristlich gekleidet?
Wir tragen auf jeden Fall.
Entspricht das unserer Kultur oder nicht? Oder Ruben, ist das unsere Kultur?
Ja.
Trainingshose? Schlapperig? Guckt euch Jakob an. Ist er christlich gekleidet oder nicht? Ist die Mütze da christlich? Ist sein Haarschnitt christlich? Ist die Musik, die er hört, christlich? ja, viele dieser Merkmale kommen für uns nicht in Frage, weil Gott die christliche Kultur, die heilige Kultur, so gemacht hat, ist meine Meinung, dass sie in jede andere Kultur integrierbar ist. Das heißt, du kannst in Tibet leben als Christ und eine heilige Kultur pflegen, ohne dass du irgendwie anders aussiehst als ein Tibeter. Versteht ihr? Weil unsere Kultur als Christen ist nicht unbedingt die Kleidung. Du kannst sogar in Afrika rumrennen, unter irgendeinem Volksstamm, falls es die noch gibt, bei den Pygmäen oder so, als Missionar, halbnackt. Ich würde dir nicht absprechen, dass du deine Heiligkeit, dass du es lebst. Nur weil du halbnackt rumrennst und in Deutschland die Leute, keine Ahnung, den Leuten den Augen aus dem Kopf fallen werden oder so. Die Sache ist die, das macht nicht unsere Kultur aus. Klar, wir sollten jetzt nicht FKK rumrennen oder so. Das würde dann schon gegen unsere Kultur sprechen, weil es dann mit anderen Sachen kollidiert. Aber Jesus stellt uns hier in Matthäus 5 so ein bisschen was vor, sowas wie ja, seine heilige Kultur. In Matthäus wird uns Jesus als der König vorgestellt, der König Gottes, der sein Reich gründen will. Das sehen wir im Matthäus-Evangelium. Und hier in Matthäus 5, die Bergpredigt, man kann es auch so sehen wie etwas, als ob er so eine Art Regierungserklärung abgibt, so eine Art Verfassung seiner Regierung uns vorstellt. Als ob er sagt, wenn ihr bei mir seid, wenn ihr bei mir mitmacht, okay, wenn ihr mit in mein Reich kommt, wenn ihr Bock darauf habt, mir nachzufolgen, in meinem Reich mitzuarbeiten, dann kann ich euch jetzt schon mal verraten, wie es laufen sollte unter euch. Wie ich mir das vorstelle in meinem Reich. Wie, wie meine Bürger miteinander umgehen sollten in meinem Reich. Die Atmosphäre, die in meinem Reich herrschen sollte. So wie ich mir das wünsche. Matthäus 5, die Bergpredigt. Hier sehen wir, was Gott sich so vorstellt oder was Jesus uns sagt an Carlos Kalter. Und es ist wirklich anders. Keine Ahnung, vor 4 oder 3 Jahren haben wir mal eine Jugendfreizeit gemacht in Springe, die hieß Gott und die Welt. Und wir haben auch irgendwie an einer Stelle die Bergpredigt so ein bisschen. Ich habe echt in der Vorbereitung gedacht, das ist so krank, die Bergpredigt. So krank. Das ist so komplett unmenschlich, was da steht. Das ist so abartig. Aber geil. Aber abartig. So unnormal. Alter, wie kann Jesus das ernst meinen? Das ist sowas von... Das ist, als ob Jesus die Welt nimmt und einfach mal komplett alles auf den Kopf stellt. Wisst ihr, alles, was bei uns irgendwie normal aussieht, nimmt und ding dong. So. Ich denke so, was ist los? Bergpredigt, so mies. Aber gut. Aber das ist das andere. Hier sehen wir, dass Gott wirklich anders ist. Und deswegen ist es aber auch eine wahnsinnige Herausforderung für uns, sie ernst zu nehmen. Okay, wir haben erstmal die Seligpreisung. Ich gehe das nur so ganz kurz durch. Ne? In Matthäus 5 fängt es an mit den Seligpreisungen. Hier sehen wir die Bürger des Reiches, okay? So sind die Bürger dieses Reiches. Jesus macht uns Mut in diesen Versen. Er sagt, hey, Leute, glaubt nicht alles so, wie es euch vorgestellt wird. Bei mir ist alles ein bisschen anders. Ne? Bei ihm ist alles ein bisschen anders als hier in der Welt. Hier in der Welt bist du selig und glücklich, wenn du Money hast. Das ist hier schon mal ganz anders. Du bist glücklich, wenn alles gut läuft um dich herum. Das ist hier anders. Jesus sagt ganz klar, ey, bei mir läuft einiges ein bisschen anders in meiner Kultur, in meinem Reich. Er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist. Das würde keiner sagen. Ey, ihr Dummen, freut euch. Ja. Hey, ihr Naiven, ist doch super. Er sagt, hey Leute, ihr Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden. Ja, genau. Was, du bist Depri? Super! Weiter so! Denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden es zu nichts bringen in dieser Welt. Denn sie werden das Land erben. Gerade die Sanftmütigen werden eigentlich nicht das Land erben normalerweise. Weil sie sich nicht durchsetzen können. Weil sie keine Ellbogen haben. Weil sie sich gar nicht trauen würden zu sagen... Ich will auch ein Stückchen von dem Land haben. Nein, man hört sie gar nicht. Da sind die Starken. Ja, ich hätte gerne das Stück da hinten. Und nicht das da drüben. Und zack, alles verteilt. Da stehen noch so ein paar Sanften.
Was ist über für uns?
Bei Gott ist das anders. Sie werden das Land erben, sagt er. Gerade die nicht so ihre Fresse so fett aufmachen. Ich denke an dieser Gott. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Viele sagen uns, Leute, mit diesem Gerechtigkeitssinn kommst du nicht weit. Du musst gucken, dass du vorwärts kommst. Scheiß auf die Gerechtigkeit. Scheiß auf Fairness. Wenn du sowas bringen willst, dann bist du unfair. Dann ist dir sowas egal, dann bist du skrupellos. Ich denke manchmal, gerade in der Wirtschaft ist es so. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Für uns sind das irgendwie alles arme Würstchen, die hier beschrieben werden. Ich weiß nicht. Wenn du so jemand so ein Alpha-Männchen diesen Text hier zeigst, so einen richtigen Karrieretypen, dann würde ich sagen, was sind das für Opfer, die hier beschrieben werden? Opfer, alles Opfer. Barmherzige, sanftmütige, Friedensstifter, wie süß. Sind so ein paar Greenpeace-Aktivisten oder so ein paar Peace-to-the-World-Aktivisten in Afrika, die so versuchen, Frieden zu stiften. Ja, ei, ei, ei. Machen wir schön weiter, ne? Es wird eh nie Frieden geben. Das sind alles Opfer hier. In dieser Welt. Aber wir sind ja nicht von dieser Welt. Wir sind ja abgesondert, wir sind ja anders. Und bei uns ist es anders. Das finde ich so cool. Bei Jesus ist es anders. Da sind das nicht die Opfer. Glückselig die Friedensstifter, glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Super, du wirst verfolgt. Schön, gefällt mir. Das ist gut. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden, um meinetwillen. Ach, deine Klassenkameraden lästern über dich, weil du an Jesus glaubst? Bombe! Genau richtig. Denkst du, Jesus, was ist los? Hä? Muss das sein? Geht's nicht ein bisschen normaler irgendwie? Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Klingt eigentlich wie so ein Satiretext, ne? Klingt ironisch, als ob er hier irgendwie das total auf die Schippe nimmt, ne? Freut euch! Jawoll! Und dann hängen sie euch noch am nächsten Baum da drüben auf. Jawoll, Hammer! Woo! Freut euch und jubelt. Hat Thomas ja gemacht, als Jesus nach Jerusalem gehen wollte. Er sagt, alles klar, wir gehen nach Jerusalem, um zu sterben, Jesus. Woo! Bombe! Aber bei ihm war es wirklich Humor. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Der Unterschied ist, wir sehen den Himmel. Versteht ihr? Wir denken weiter als Christen. Wir denken in der Holy Culture, denken wir über dieses Leben hinaus. Und das ist das, was die Welt nicht kann. Weil für die Welt gibt es nur dieses Leben hier. Das macht uns schon komplett anders, dass wir an das Leben danach denken, an das Leben im Himmel. Das macht uns schon komplett anders und wirft unsere Lebensplanung, verändert komplett die Art, wie wir leben. Wir sagen, ja, alles klar, dann werde ich hier halt verfolgt, die paar Jahre. Aber weißt du, im Himmel später wird es einfach nur bocken. Scheiß auf die paar Jahre, weißt du, was ich meine? Wir können ganz anders denken, wenn wir wollen. Aber wir lassen uns so sehr anstecken von dieser Welt, mit der Denke, wie da draußen gedacht wird. Aber wir müssen gucken, dass unser Kopf klar bleibt, dass wir hierbei bleiben und sagen, hey, bleib da dran, denk immer wieder dran. Es gibt noch ein Leben nach diesem Leben hier, okay? Und du musst nicht alles hier gemacht haben, um glücklich zu werden. Denn alles, was dir hier fehlt, wirst du dort bekommen. Sei es, dass du nie heiraten wirst, dein ganzes Leben lang nie heiraten wirst. Und du denkst, oh mein Gott, ich habe nie geheiratet. Ich sterbe als alte Jungfer. Ja, mein Gott. Das haben auch schon andere vor dir erlebt. Aber wirklich, glaub mir, du wirst glücklich werden. Du hast durchgehalten, du hast dir nicht irgendeinen Mann gekrallt, einfach so. Egal, was er ist, was er glaubt, was er denkt. Du warst Gott treu und hast gesagt, Herr, ich will irgendwie einen Mann, der auch an mich glaubt. Du hast nie einen gekriegt. Du bist 80 Jahre und hattest noch nie einen Mann. Gott wird deine Wünsche erfüllen, wenn du im Himmel bist. Du wirst nichts vermissen. Dir wird nichts fehlen. Dann glaube ich. Gut. Dann haben wir als zweiten Punkt, die Bürger dieses Reiches sind Salz und Licht, das ist Gottes Wunsch in unserer heiligen Kultur. Es sollte unsere Kultur sein, Salz und Licht zu sein für andere. Das ist Vers 13. Dann in Vers 17 sagt Jesus, dass er das Gesetz erfüllt hat. In Vers 21, das ist sehr wichtig für unsere Kultur, die Kultur in unseren Gemeinden. Denn unsere Gemeinden gehören zum heiligen Leib Christi. In unseren Gemeinden sollte eine heilige Kultur etabliert sein. Und dazu gehört eine Kultur der Vergebung, eine Kultur des Nicht-Übereinander-Lästerns, eine Kultur, in der ich nicht schlecht über Ruben rede, wenn er gerade nicht da ist, in der ich ihn nicht heimlich beschimpfe, nicht mal in meinem Herzen ihn Arschloch nenne. Manchmal mache ich das aus Spaß, aber es ist Spaß. Jesus sagt ja aber, hey, das ist nicht cool, das möchte ich nicht. Das ist nicht eure Kultur als meine Kinder. Das ist nicht euer Ding, okay? Überlasst das den anderen. Dann geht es um Ehebruch, um Sex und Pornografie. Hier ist das ganz klar, in meiner Kultur hat das alles einen bestimmten Rahmen. Und Ehebruch hat keinen Platz in unserer Kultur. Pornografie hat keinen Platz in unserer Kultur. Dann tadelt Jesus die Scheidung in Kapitel 5 Vers 31. Ich bin selbst Scheidungskind, okay? Versteht mich nicht falsch. Ich gucke nicht auf irgendwen runter, weil seine Eltern nicht miteinander klarkommen oder so. Weil meine Eltern sind selber nicht miteinander klargekommen. Ich weiß, was Scheidung heißt. Und ich kann Jesus verstehen und ich bin voll dahinter, wenn er Scheidung sagt, Scheidung ist nicht cool. In unserer Kultur sollte Scheidung nicht, eigentlich nicht existieren. Ganz klar. In Malachi sagt Gott, ich hasse Scheidung. Das ist eigentlich in unserer Kultur, in unserer christlichen, heiligen Kultur, sollte das überhaupt nicht vorkommen. Und es ist ein Armutszeugnis für uns. Es ist ein Armutszeugnis für uns, dass die Scheidungsrate in christlichen Gemeinden genauso hoch ist wie da draußen in der Welt. Genauso hoch. Und eigentlich müssen wir sagen, Gott, was ist los mit uns? Und das müssten wir in unserem Alter schon sagen. Ihr als Unverheiratete müsstet schon sagen, Herr, bitte, hilf, dass es sich bei uns ändert. Dass wir uns, ne? Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr in eine Beziehung kommt, dann betet, Herr, schenk, dass wir die Sünde unserer Eltern nicht wiederholen. Ich bete das für mich. Das war mein Wunsch, als ich Laura geheiratet habe. Gesagt, Jesus, ich will das nicht. Ich will es anders machen als mein Vater. Ich will nicht so 10 Kinder mit 10 Frauen zeugen. Jetzt mal übertrieben, 5 Kinder mit 5 Frauen. Versteht ihr, das ist nicht mein Weg. Ich will einen anderen Weg gehen. Und betet, wir müssen dafür beten. Aber Scheidung ist nicht in der Holy Culture enthalten eigentlich. Wir haben die Zuverlässigkeit. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Wir müssen uns aufeinander verlassen können in dieser heiligen Kultur. Ich muss mich auf Jurek verlassen können, wenn er mir was sagt. Wenn Jurek Ja sagt, dann heißt es auch Ja. Wenn er Nein sagt, heißt es auch Nein. Wir können einander vertrauen. Wir können uns aufeinander verlassen. Dann kommt 5,39. Mit dieser Backe hinhalten. Check das aus. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere Backe da. Das ist komplett unmenschlich. Was ist das? Das ist komplett irre. Und wirklich, ich kenne kaum Christen, die das hier praktiziert haben. Und eigentlich ist es schade. Ich weiß nicht, wir denken uns dann immer so eine Ausrede aus. Versteht ihr? Anstatt zu sagen, ja, ich habe sie zurückgeboxt. Ja, ich habe denen eine Faust gegeben. Und ich weiß, eigentlich ist es scheiße. Eigentlich hätte ich meine andere Wange hinhalten sollen. Und glaub mir, ein Bruder hat mir erzählt, er hat das gemacht. Und der Typ ist komplett völlig durchgedreht. Er hat gesagt, was ist denn mit dir los, du kranker Typ und so. Und ist völlig aus dem Konzept geraten, ne? Der Typ hat einen geboxt gekriegt, ist aufgestanden und hat gesagt, okay, schlag mich auf meine andere Wange. Und der Typ, der geschlagen hat, ist nicht mehr klargekommen in seinem Leben. Und das finde ich geil, wisst ihr? Das finde ich so geil. Aber wisst ihr, wir schlagen zurück und rechtfertigen das dann irgendwie so, ja, Bergpredigt, ja. Kann man ja nicht halten. So, ich denke schon. Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte... Das ist auch nicht nur irgendwie so symbolisch gemeint, glaube ich. Echt nicht. Das ist echt so gemeint. Da kommt einer und boxt dich und sagst, okay, box mich nochmal, Digga. Und dann vertraust du in dem Moment darauf, dass derjenige nicht nochmal boxt. Verstehst du, was ich meine? Du kannst natürlich zu Gott beten. Du sagst, Gott, bitte, echt, ey. Lass den Typ so verwirrt sein, dass er mich nicht nochmal boxt. Oder rühr ihn irgendwie an. Verstehst du? Ey, Leute sind zusammengebrochen in der frühen Christenheit. Die Verfolger der Christen sind zusammengebrochen, haben Buße getan, sind zum Christentum gekommen, weil die Christen nicht zurückgeschlagen haben. Die Christen haben sich verbrennen lassen, abschlachten lassen, sich schlagen lassen, sich peitschen lassen. Aber die Leute, die es gemacht haben, sind zum Christentum gekommen, weil sie gesagt haben, was ist denn bei denen los? Das ist abnormal. Da muss irgendwas dran sein an diesem Christentum. Aber wenn wir immer zurückboxen, zurückschlagen, zurückkämpfen, dann ist alles völlig normal. Und dann wird niemand denken, was ist denn da los? Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Auch völlig unnormal. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Komplett abnormal. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der im Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt die, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Was tut ihr Besonderes? Was tut ihr Heiliges? Verstehst du? Wenn du nur den lieb hast, der dich auch lieb hat. Wenn ich Vanya liebe, das ist kein Wunder. Weil Vanya mag mich irgendwie auch. Das ist normal, dass ich ihn mag. Aber wenn ich irgendwie, versteht ihr, Liebe zeige, der mich eigentlich voll nicht abkann, das ist voll abnormal. Das ist heilig. Das ist nichts Besonderes, nichts Heiliges, wenn ich Vanya liebe. Aber wenn ich meine Feinde liebe, das ist völlig besonders. Was tut ihr Besonderes? Tut nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und dann geht's weiter. Keine religiöse Show in Vers Kapitel 6, 1 bis 8. Da kommt das Vaterunser. Dann kommt Vergebung. Und das ist so wichtig. Das lesen wir mal in Vers 14 von 6. Denn wenn ihr den Menschen eure Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Hier sehen wir schon in dieser Kadosh Culture, in dieser Kultur, die unter uns herrschen sollte, ist Vergebung der Mittelpunkt. Okay? Und Jesus formuliert das so krass, dass ich Angst kriege. Ich weiß nicht, ob du auch Angst kriegst. Ich kriege Angst, wenn ich das lese. Und das ist gut. Weil Jesus darf mich ruhig verunsichern. Ich möchte das auch, dass Jesus mich verunsichert. Es ist schlimm, wenn Jesus mich nicht mehr verunsichern würde. Dann wäre ich, glaube ich, schon tot. Ehrlich. Denn wenn ihr den Menschen eure Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Wir wundern uns manchmal, warum geht es mir im Glauben so nicht so gut und so. Versteht ihr? Und Gott sagt, hey, weil du nicht vergeben kannst. Weil das immer noch in dir ist. Weil dich das immer noch von innen auffrisst. Du fragst dich echt, warum es dir nicht gut geht? Weil du deiner Schwester noch nicht vergeben hast, was sie dir vor 2 Jahren angetan hat. Das ist jetzt 2 Jahre her. Du hast es ihr immer noch nicht vergeben. Hey, bevor es mit uns beiden weitergeht, so richtig, powermäßig, möchte ich, dass du ihr erstmal vergibst, sagt Gott. Das ist so wichtig. Das ist in unserer Kultur so wichtig. Wirklich. Wir können nicht miteinander leben ohne Vergebung. Wir können nicht zusammenbleiben ohne Vergebung. Ohne Vergebung splittern wir auf wie so ein, was weiß ich, wie eine Bombe, die irgendwo explodiert und alles zersplittert in 1000 Teile. Aber mit Vergebung können wir zusammenbleiben. Geeint in ihm. Okay, dann haben wir das Fasten. Aber Fasten in Freude, nicht in Traurigkeit. Dann kommt, dass Jesus sagt, ihr sollt eure Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf der Erde. Wir sollen nicht richten. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, sagt Jesus. Betet. Betet. Immer wieder betet. Und es wird euch gegeben werden. Dann in Kapitel 7, Vers 12. Das lesen wir nochmal. Das ist auch gut. Ich kann das jetzt nicht alles mit euch ballern, das ist viel zu viel. Und wir sind auch gleich fertig. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist nochmal so eine goldene Regel für uns, in unserer Kultur. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und hier ist nochmal diese enge Pforte, das ist die heilige Pforte, versteht ihr? Das ist die unnormale Pforte, die besondere Pforte, die andere Pforte. Und breit ist der Weg, das ist der normale Weg, versteht ihr? Der gewöhnliche, der unheilige Weg. Das ist breit, da gehen viele drauf. Diese Pforte ist Jesus sagt dir ganz klar, ihr seid heilig, ihr seid anders, ihr geht einen anderen Weg, ihr geht durch eine andere Pforte, durch eine schmale Pforte, ihr geht einen ganz anderen Weg. Und der Weg, den gehen nicht viele. Den Weg, den viele gehen, das ist der normale Weg in dieser Welt. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Dann kommt nochmal eine Warnung hier vor falschen Propheten. Und dann bestätigt Jesus nochmal seine Rede und sagt, wer auf diese Rede hört, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Stein baut und nicht auf Sand. Okay, lest euch irgendwann nochmal in Ruhe die Bergpredigt durch. Das war eine sehr unvollkommene, schlechte Auslegung. Aber die Bergpredigt ist für mich sowas wie das Mannafest dieser heiligen Kultur, okay? In der Bergpredigt finden wir eigentlich alles, was wir untereinander brauchen, damit wir in dieser Kultur zusammenleben können, okay? Deswegen sollte die Bergpredigt, solltet ihr kennen. Wenn ihr sie nicht kennt, dann glaube ich, dass unsere Gemeinde nicht cool wird in Zukunft. Wisst ihr? Wir sind ich habe solche Sätze immer gehasst in eurem Alter, wenn so Erwachsene das gesagt haben, aber heute weiß ich, dass es stimmt. So, Erwachsene haben das so gesagt. Ihr seid die Zukunft. Und man lacht da so drüber, denkt, aber. Aber es ist so, wirklich. Guck mal, jetzt sitze ich hier und bin der Jugendpastor. Und ich habe darüber gelacht, als Achim das früher gesagt hat. Versteht ihr, was ich meine? Keine Ahnung, wo ihr Jugendpastoren sein werdet oder Mitarbeiter oder irgendwas. Ihr werdet dahin kommen, dass ihr die Säulen der Gemeinde seid. Die tragenden Elemente einer Gemeinde, vielleicht nicht der Gemeinde in Hannover, vielleicht in irgendeiner anderen Gemeinde. Aber eure Gemeinden und das Zusammenleben kann nur cool werden, wenn wir die Bergpredigt zum Beispiel kennen und sie wirklich ernst nehmen und uns daran halten. Wenn das wirklich unsere Kultur wird, dann ist das dieser Weg, der zum Leben führt. Auch zu einem wirklich erfüllten Leben miteinander. Also, wir sollten darüber nicht lachen, auch wenn es uns unmöglich erscheint. Wir sollten trotzdem sagen, okay, vielleicht packe ich das nicht, aber es ist die Richtung, in die ich gehen will. Es ist genau diese Richtung. Gut. Ihr seid Heilige, aber wachst in der Heiligung. Das ist Gottes Wille. Gut, lass uns beten. Sorry für die Länge. Heute Abend wird es ganz kurz. Jesus, ich muss zugeben, dass ich das ganz lange überhaupt nicht verstanden habe, ja. Die Sache mit der Heiligung und mit dem, ja, dass wir einerseits heilig werden sollen, aber andererseits schon heilig sind, Jesus, und das hast du mir aufgeschlossen und gezeigt, ja, und ich möchte das wirklich ergreifen, auch was du gesagt hast in der Bergpredigt, Jesus, ich will das für mich nehmen, Herr, und ich wünsche mir, dass das meine Kultur wird. Ich wünsche mir, was du dort gesagt hast, dass es mein Verhalten wird, Jesus. Ich wünsche mir, dass ich mich danach richten kann, Jesus, in meinem Zusammenleben. Jesus, und diese Kultur, die wir haben, die ist eine Kultur des Miteinanders, wie wir miteinander umgehen. Jesus, und wie wir miteinander leben, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diese heilige Kultur etablierst in unserer Mitte, Jesus. Diese Kultur der Bergpredigt, Herr. Das, was du dort gesagt hast, Jesus. So wie du dir es wünschst, Herr, dass es in deinem Reich zugeht. Jesus, bitte, hab du Gnade mit uns, Herr. Wir sind so anders, Jesus. Wir sind auch so unreif, Herr. Wir sind auch so verwurzelt in dieser Welt, Herr, und in dieser normalen Kultur, in diesem normalen Umgang, Jesus. Du siehst, wie geprägt wir sind, Herr, von unseren Lehrern, von allem, was uns so gesagt wird, Jesus, dass wir zurückschlagen sollen, dass wir uns Sachen nicht gefallen lassen sollen, dass wir, wenn wir es dabei belassen, dass wir Schwächlinge sind, Jesus, Herr, du siehst, was alles auf uns einprasselt von unseren Freunden und Klassenkameraden, wo sie uns Rat geben und Ratschläge und Tipps, und wir lassen uns verführen, darauf zu hören, und wir richten nur Scheiße an und nur Schaden. Jesus, vergib du uns, Herr. Wir wollen auf deinem Weg wandeln, Jesus, und dein Weg ist ein heiliger Weg, Jesus. Und wir wollen die andere Wange hinhalten, wenn wir geschlagen werden, Jesus. Ich weiß nicht, ja, es ist irgendwie komplett krass, aber ich will das versuchen, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns echt diese Gesinnung in unser Herzen schenkst, Herr. Dass wir lernen, dir nachzufolgen und wirklich, ja, dass wir diese Heiligkeit, diesen Stand des Heiligen, dass wir das ausfüllen, Jesus. So gut es geht, Herr. In aller Schwachheit, Herr, wollen wir darin wachsen und darin leben, Jesus. Und hilf du uns, dass wir damit zur Ermutigung werden für andere. Dass wir andere zum Segen werden, Jesus. So wie unsere Eltern uns zum Segen geworden sind, Jesus, wenn sie dir nachgefolgt sind, Herr. Und wenn sie ihre Rolle ausgefüllt haben. Dass du uns auch als Christen zum Segen werden, Jesus, wenn wir unsere Rolle als Christ ausfüllen. Ja, und gib du uns Mut, Herr, es zu tun. Gib uns Mut, dir zu vertrauen, Jesus. Amen.
Ich weiß, es ist spät in der Nacht, aber ich bin froh, dass wir uns hier zusammengefunden haben, denn es ist sehr wichtig. Ihr habt die Glocken gehört, der Wächter am Tor hat uns berichtet, es ist ein wichtiger Bote angekommen. Er ritt durch Wind und Regen, nur um uns heute zu berichten, eine wichtige Kunde.
Was hast du das Pferd? Ich muss die Nachricht bringen.
Oh!
Seid gegrüßt, meine Freunde, meine Landsmänner. Ich habe euch Kunde zu bringen von unserem Baron. Wie war sein Name?
Leonardino.
Tlascala.
Tlascala.
Tlascala? Ihr wisst es besser als ich. Hört, die Venezianer sind in den Krieg gezogen gegen uns. Sie wollen uns angreifen, unsere Heimat zerstören und uns gefangen nehmen, alle umbringen. Und unser Baron ruft euch zusammen, seine getreuen Landsmänner, seine Lehnsmänner, zu kommen. In Eile, euch zu versammeln in seinem Landhaus, um zu beratschlagen, was zu tun ist. So kommt, macht euch bereit.
Wie ihr hörtet, habt ihr eine Einladung bekommen in das Landhaus des geehrten Baron Leonardo.